MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Ich darf jetzt herzlich Gerald Kahner begrüßen zu diesem MENA Watch Podcast. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind ehemaliger Brigadier vom österreichischen Bundesheer, heute ein sehr gefragter Experte für globale und militärische Frage und auch ein sehr erfolgreicher Buchautor. Herr Kahner, ich möchte mit Ihnen heute über den Krieg im Iran sprechen. Erste Frage, wie überrascht waren Sie über den koordinierten Angriff der USA und Israels vor jetzt 4 Tagen?
Guten Tag, lieber Herr Kaltenbrunner. Ich freue mich, wieder zu Gast zu sein. Auch wenn es ein sehr schwieriges und recht trauriges Thema ist. Ich war nicht wirklich überrascht. Man konnte nicht überrascht sein über dieses Losschlagen der USA und Israels gegen den Iran. Allein schon aufgrund des umfangreichen Aufmarschs, der da hier um den Iran herum stattgefunden hat. Wir wissen ja, dass das der größte Aufmarsch westlicher Streitkräfte ist. Da ist Israel noch gar nicht mitgezählt seit 2003, dem Krieg der USA und einer Koalition unter Führung der USA gegen den Irak. Und da war für mich als ehemaligen Militär klar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Streitmacht dort lange verbleibt, beziehungsweise gar wieder zurückgezogen wird und unverrichteter Dinge den Raum verlässt, relativ gering ist. Klar ist aber natürlich, dass das eine politische Entscheidung war und es einer politischen Entscheidung bedarf. Rein theoretisch wäre auch das möglich gewesen. Aber wie gesagt, ich halte es für unwahrscheinlich und habe diese Verhandlungen, die in Genf geführt wurden, eher nicht mehr wirklich als chancenreich gesehen. Warum? Einfach deswegen, weil doch die Forderungen der USA im Hintergrund natürlich auch Israels solcher Art waren, dass es für den Iran, für die derzeitige iranische Führung vor allem, ganz schwer war, hier irgendwo noch diesen Forderungen entgegenzukommen. Dabei geht es vielleicht weniger um das Atomprogramm, sondern mehr um die Frage der Weiterentwicklung von ballistischen Lenkwaffen. Das heißt, potenziellen Trägern für Atomwaffen, wo der Iran nicht klein beigeben wollte. Also es war nicht wirklich überraschend.
Vielleicht, wenn Sie uns eine Relation geben, wie groß dieser Aufmarsch war, wie kann man sich das ungefähr vorstellen? Also was an Material haben die Amerikaner da am Persischen Golf und im Mittelmeer irgendwie stationiert und zum Teil auch auf den Stützpunkten in den Golfstaaten, beziehungsweise wie ist auch Israel vorbereitet für diesen Krieg?
Ja, das war wirklich enorm, was die USA hier aufgeboten haben. Experten sprechen davon, dass es sich dabei um 40% des gesamten verfügbaren Potenzials für derartige Einsätze der US-Streitkräfte handelt, die dort eben aufgeboten wurden. Wir dürfen nicht vergessen, dass ja auch zum Beispiel in der Karibik immer noch nennenswerte US-Kräfte sind, dass es Vorwärtsstationierungen gibt in Japan und in Südkorea in Divisionsstärke, also das darf man nicht außer Acht lassen. Hier sind enorme Mittel aufgeboten worden. Es gibt immer noch keine offiziellen Zahlen der Menschen, die dort eingesetzt sind seitens der USA. Aber wenn man allein sich vor Augen hält, dass nur auf den beiden Flugzeugträgern, die dort im Raum sind, die Gerald Ford im östlichen Mittelmeer und die Abraham Lincoln eben im Indischen Ozean, jeweils 5.000 Menschen stationiert sind, dann sind das nur auf diesen beiden Schiffen schon 10.000. Und jedes dieser beiden Schiffe dieser riesigen Flugzeugträger hat eben nicht nur um die 80 bis 100 Kampfflugzeuge an Bord, sondern eben auch noch in Begleitung mehrere andere Schiffe der US Navy, das heißt Zerstörer, Kreuzer bzw. U-Boote und natürlich auch Versorgungsschiffe. Dazu kommen die im Raum stationierten Kräfte der US-Streitkräfte auf den diversen Stützpunkten, die es dort eben gibt, beginnend natürlich vom Irak bis Saudi-Arabien, Bahrain, Katar und auch Abu Dhabi, die Emirate. Also hier sind, und die wurden in den letzten Wochen auch noch erheblich verstärkt. Wir haben ja in den letzten Wochen zahlreiche Transportflugzeuge auch beobachten können, die zum Beispiel über Großbritannien eingeflogen sind, dann in diesen Raum beziehungsweise auch über Deutschland. Im Übrigen auch interessant, diese Verbündeten stellen natürlich sehr wohl auch ihre Räume zur Verfügung, ihre Stützpunkte zur Verfügung, um eine Militäraktion der USA zu unterstützen. Also irgendwie braucht Donald Trump ja vielleicht doch auch für derartige Aktionen im Interesse der USA seine Verbündeten in Europa. Und also eine gewaltige Streitmacht. Es sind sicherlich Zehntausende von Soldaten hier aufgeboten, wahrscheinlich um die 100.000. Aber genau beziffern ist es im Moment noch nicht.
Wenn Sie den ersten Tag des Angriffs vielleicht skizzieren könnten, was waren da die Ziele?
Das war natürlich sehr interessant und hängt im Wesentlichen und offensichtlich von geheimdienstlichen Erkenntnissen ab. Üblicherweise beginnen derartige Dinge ja in den Abendstunden beziehungsweise auch frühen Morgenstunden, jedenfalls noch bei Dunkelheit, denken wir eben an den Irakkrieg zum Beispiel. Das war diesmal anders. Hier hat man offenbar auf die Gelegenheit gewartet, dass sich am Samstag, das ist ja im Iran eigentlich der Montag, der Arbeitsbeginn, offensichtlich unter, behaupte ich, außer Achtlassung von professionellen Sicherheitsvorkehrungen, eine relativ große Gruppierung der politischen und militärischen Führung des Iran in einem Compound eben versammelt hat, zu einer Konferenz, unter Anwesenheit des obersten geistlichen Führers Khamenei. Diese Gelegenheit wurde sozusagen genutzt, um hier einen vernichtenden Angriff auf diese Gruppierung zu starten und zu unternehmen. Khamenei ist getötet worden, ist ihm zum Opfer gefallen. Gleichzeitig der Verteidigungsminister, der Generalstabschef und der Kommandant der Revolutionsgarden, um nur sozusagen die wichtigsten Repräsentanten zu nennen. Also ein gewaltiger Erstschlag, der dem iranischen Regime ganz sicherlich einen Schock versetzt hat, ganz klar. Möglich wurde das aller Voraussicht nach nur, indem tatsächlich auch Personen in die Nähe von Khamenei besetzt wurden, gesetzt wurden oder eingeschleust wurden, die seine Gewohnheiten, seine Wege verfolgt haben und hier offensichtlich die westlichen Dienste entsprechend informieren konnten.
Aber Sie haben schon gesagt, wie kann es sein, dass eine fast komplette Führungsmannschaft eines Landes militärisch, in dem Fall auch geistlich, plus Berater des Präsidenten und Militärberater zu einem Meeting zusammenkommen? Ist das nicht sehr ungewöhnlich?
Das ist sehr ungewöhnlich, vor allem für den Iran. Für Staaten geringerer Bedeutung ist so etwas immer noch durchaus auch üblich, zum Beispiel eben, dass mehrere wichtige Repräsentanten im gleichen Flugzeug reisen, das passiert einfach. Aber dass aus dem Iran unter dieser Bedrohung passiert, die man ja kannte, man hat den Aufmarsch ja beobachten können, man hat die Ankündigungen also auch natürlich gehört, sehr deutlich gehört, vor allem aus dem Mund von Donald Trump, was man denn vorhätte, sofern der Iran nicht einlenken würde. Also das überrascht dann schon, ja. Das ist meine persönliche Erklärung ist einfach, dass in einem Regime mit dem Iran einfach der Wille der jeweiligen politischen Führung ein derartiges Gesetz ist, dass dann auch die militärische Führung einfach gar nicht anders kann, als diesen Willen auszuführen. Ein Warnen davor wahrscheinlich schon auch heißt, in Ungnade zu fallen und sich den Unwillen des obersten geistlichen Führers zuzuziehen, so lächerlich das klingen mag. Aber ich fürchte, also dieser Kadavergehorsam ist ein wesentliches Element derartiger autokratischer oder auch theokratischer Regimes.
Wie hoch würden Sie die Rolle der Geheimdienste israelischen und amerikanischen einschätzen? Das ist ja keine Operation, die macht man von heute auf morgen. Das ist ja wahrscheinlich eine jahrelange Vorbereitung. Wie geht sowas vonstatten? Wie kann es sein, dass dort bis zur obersten Spitze direkte Berater oder Mitarbeiter vom Präsidenten infiltriert worden sind?
Ja, völlig richtig. Es ist schon erstaunlich. Also üblicherweise werden derartige Personen, also menschliche Quellen, die dann in so prominenter Rolle dort eigentlich sind, sprich, die müssen ja in irgendeiner Form zum Personal, zum Schlüsselpersonal zählen, die werden dann jahrelang kultiviert und dann eben platziert. Und das ist durchaus eine Art von Kunst, das zu tun, vor allem um diese Quelle dann natürlich auch zu bewahren, das heißt, nicht enttarnen zu lassen. Also da muss sowohl diese Quelle sehr, sehr professionell ausgebildet und vorbereitet worden sein, als auch der Dienst hat da sehr professionell gearbeitet, der das unternommen hat. Der Mossad hat das ja schon mehrfach bewiesen, unter anderem ja auch im letzten Jahr, dass er das in einer sehr breiten Form eigentlich kann. Mossad hat diesbezüglich auch sehr viele Erfahrungen. Angeblich wäre es diesmal ja der CIA gewesen, der hier so in einer Führungsrolle gewesen sein soll. Das wird man vermutlich auch erst im Nachhinein vielleicht, wenn überhaupt, erfahren. Aber jedenfalls das Zusammenwirken dieser beiden Dienste funktioniert ganz offensichtlich sehr gut und sehr professionell. Wie gesagt, jahrelang vorbereitet, für jegliche Eventualität vorbereitet. Und wenn eben dann man sich seiner Sache gewiss ist und sozusagen der politische Knopf gedrückt wird, die politische Entscheidung erfolgt, dass dann diese Quelle zur Verfügung steht und genau die erforderlichen Informationen liefert in dieser Präzision, nämlich zeitlichen, räumlichen Präzision, ist eine einfach professionell hochwertige Leistung.
Jetzt gibt es Berichte, dass der Mossad zum Beispiel alle Verkehrskameras in Teheran kontrolliert hätte, seit Jahren Zugriff auf dieses Bildmaterial gegeben hat. Wie sehr muss man da technisch ausgestattet sein? Wie sehr spielt mittlerweile KI eine Rolle? Ist es einfach nur mehr Hightech, was da eingesetzt wird?
Es ist absolut Hightech und es ist richtig, dass also zum Beispiel auf die Kameras zurückgegriffen werden kann. Das kann ein Dienst wesentlich besser als zum Beispiel Private, die das aber auch schon können. Denken wir an den Nachweis des Abschusses des niederländischen bzw. malaysischen Verkehrsflugzeugs durch Russland über dem ukrainischen ostukrainischen Territorium, wo es Bellingcat, der Plattform Bellingcat gelang, auch unter Zugriff auf Verkehrskameras nachzuweisen, dass eben ein russisches Fliegerabwehr, eine russische Fliegerabwehrlenkwaffe einfuhr in ukrainisches Territorium und von dort aus diesen Passagierjet abgeschossen hat. Also auch Private können das, aber Nachrichtendienste können das natürlich noch wesentlich besser. Und wenn Sie die KI ansprechen, ja, bei der Zusammenführung derartiger Informationen, die ja eine unglaubliche Vielzahl von Informationen umfassen, wenn Sie von Verkehrskameras sprechen, sprechen wir natürlich auch noch von anderen Quellen technischer und natürlich menschlicher Natur. Es wird ja nicht nur eine Person gewesen sein, die dort vor Ort war und eingeschleust worden war, sondern es werden sicherlich mehrere Personen sein, die auch untereinander in Kontakt gestanden sein dürften. Also insgesamt, hier wird dann natürlich Hochtechnologie eingesetzt und nicht zuletzt hat eben das entsprechende Institut an der Universität in Tel Aviv einen sehr, sehr guten Ruf. Das ist State of the Art sozusagen. Das sind sicherlich nachrichtendienstlich vielleicht neben Großbritannien, dem MI6, die am professionellsten arbeitenden Nachrichtendienste der Welt, der Mossad und CIA beziehungsweise auch die NSA.
Abgesehen von der Geheimdienstarbeit, auf was konzentriert sich jetzt die amerikanische und die israelische Armee? Welche Ziele will man primär zerstören im Iran? Zusatzfrage, der Iran ist sehr groß, man weiß sehr viele unterirdische Bunker, es ist sehr verstreut. Kann man überhaupt hier alle Gefahren, was Raketen etc. betrifft, aus der Luft treffen oder braucht es da allalong auf Bodenkampf?
Man kann tatsächlich das meiste davon, vor allem die gefährlichsten Einrichtungen und Waffensysteme sicherlich beseitigen und erfolgreich bekämpfen, nur das dauert. Sie sprechen den riesigen Raum des Iran an. Wir sprechen natürlich auch von einer sehr eigentümlichen Topografie mit teilweise sehr hohen Gebirgen, Gebirgszügen. Also hier kann der Iran natürlich über die Zeit auch einiges tun, um diese eigenen Möglichkeiten, also Waffensysteme, Lagerstätten für Munition und ähnliches mehr zu verbergen. Aber irgendwann mal müssen sie natürlich auch aus verbunkerten Unterständen hinaus, um ihre Waffen abfeuern zu können. Und da kommt es dann eben auf die Lokalisierung an, durch zum Beispiel Satellitensysteme, über die eben auch Israel und die USA klarerweise verfügen. Und dann die Hinsteuerung von eigenen Waffensystemen in möglichst kurzer Zeit. Also worum es sicherlich in einem ersten Schritt geht, ist mit Abstandswaffen alles zu bekämpfen, was in weiterer Folge zum Beispiel die US-Stützpunkte und natürlich vor allem das israelische Territorium betreffen könnten bzw. angreifen könnten. Das sind natürlich ballistische Lenkwaffen größerer Reichweite, das sind Marschflugkörper, das sind Drohnen. Gleichzeitig sollen Fliegerabwehrsysteme ausgeschaltet werden, die dann den Einsatz eigener, also amerikanischer oder israelischer Flugzeuge über dem iranischen Luftraum stören bzw. bekämpfen könnten. Wenn das bewerkstelligt ist, haben diese alliierten Streitkräfte de facto die Luftüberlegenheit und können beginnen, sehr systematisch und peu à peu, in diesem Sinn wie vorher gesagt, eben die gesamte iranische Streitkraft, die Streitkräfte des Iran zu dezimieren. Und das, wie gesagt, kann passieren, aber es dauert natürlich seine Zeit.
Was wir jetzt sehen die letzten 2-3 Tage, also der Iran wehrt sich mit Händen und Füßen, greift nicht nur Israel an, sondern auch interessanterweise Militärstütze am Golf, also Vereinigten Arabischen Emirate bis nach Saudi-Arabien Drohnen. Also die amerikanische Botschaft ist heute, glaube ich, angegriffen worden mit einer iranischen Drohne. Wie stark ist der Iran militärisch? Wie stark muss man das einschätzen?
Ja, wir erkennen, dass der Iran offensichtlich die letzten Monate seit den Angriffen Israels in den USA im Juni des letzten Jahres sehr konsequent genutzt hat, um einerseits seine Bestände wieder aufzufüllen, die damals ja auch teilweise verschossen wurden, teilweise auch zu erneuern, zu modernisieren und auch zu schützen. Und das dürften die Gründe auch sein, dass es dem Iran offensichtlich doch gelingt, diesen sicherlich sehr dichten Luftabwehrschirm sowohl über den amerikanischen Stützpunkten in den Anliegerstaaten des Persischen Golfs als auch bedauerlicherweise in Israel zu durchdringen, zu durchbrechen. Wobei man schon klarerweise sagen muss, die meisten dieser Angriffswaffen werden abgeschossen bzw. abgewehrt, aber das eine oder andere kommt natürlich durch und Israel hat da die schon bedenkliche Erfahrung jetzt machen müssen, dass der Iran offenbar über mehrfach Sprengköpfe verfügt, die von ballistischen Lenkwaffen aus dann im Endanflug auf unterschiedliche Ziele gelenkt werden können. Also das sind sehr weit entwickelte, hochentwickelte Technologien. Ich behaupte es einfach mal, ohne dafür wirklich Beweise zu haben, aber Indizien dafür gibt es genug. Hier hat vermutlich Russland ein bisschen nachgeholfen bei der Entwicklung im Iran im Gegenzug zur Lieferung von Shahid-Drohnen des Iran an Russland. Also das hat schon seine Hintergründe. Das ist auch iranischer oder russischer Hightech, je nachdem wie man will. Und so etwas ist natürlich deswegen schwer abzuwehren, wenn man nicht genau weiß, wann sozusagen die letzte Stufe abgeworfen wird und die Gefechtsköpfe im Endanflug sind, beziehungsweise dass man es nicht früher bekämpfen kann sozusagen, sondern wartet, bis dieser Zeitpunkt eintritt. Und wenn der Zeitpunkt mal eingetreten ist, dann multiplizieren sich sozusagen die Bedingungen für eine entsprechende Abwehr von mehrfach Gefechtsköpfen und der eine oder andere kommt dann eben tatsächlich durch.
Was ist die Strategie des Iran, auch Golfstaaten anzugreifen? Will man da einen Flächenbrand auslösen? Möchte man, dass diese Länder mit in den Krieg mit einziehen? Das ist ja im Prinzip ein bisschen Kamikaze, was der Iran da macht.
Na, die Frage ist natürlich mehr als berechtigt. In Wirklichkeit, wenn es denn die Strategie war, diese arabischen Staaten mehr oder weniger zu einem Druck auf die USA zu bewegen, mit dieser Operation aufzuhören, das ist ganz offensichtlich nicht gelungen. Im Gegenteil, der Iran hat diese Staaten jetzt gegen sich aufgebracht eigentlich. Wir hören ja auch davon, dass es bereits Drohungen, vor allem aus Saudi-Arabien, gibt. Und Saudi-Arabien ist ja nicht nur der stärkste Rivale des Iran im Raum, sondern eben auch hoch bis an die Zähne bewaffnet und gerüstet. Drohungen gegen den Iran mit Vergeltung. Also dieses Ziel hat der Iran ganz sicherlich nicht erreicht. In gewisser Weise ist es sicherlich auch eine Art Um-sich-Schlagen eines angeschlagenen Regimes. Nicht unbedingt immer rational zu sehen. Aber natürlich, darum geht es natürlich jetzt, sozusagen das Überleben des Regimes selbst zu sichern und vor allem der Revolutionsgarden natürlich zu sichern, weil ja das der Garantie, sind ja der Garant mehr oder weniger für die Existenz der jetzigen politischen Führung des Iran. Jedenfalls, wie gesagt, also ich glaube, diese Strategie war bis jetzt nicht sehr erfolgreich. Der Iran im Gegenteil ist damit auch immer mehr isoliert, das dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, denn in den letzten Jahren, und das war einer der Gründe, warum diese Operation jetzt vielen, die auf Verhandlungen setzen, nicht wirklich entgegenkommt, in den letzten Jahren gelang es natürlich sehr wohl, mehr oder weniger eine Art unter der Decke ausgehandeltes gegenseitiges Verständnis zu bewirken zwischen dem Iran und den anderen persischen Golf-Anliegerstaaten, das natürlich brüchig war, weil das Regime im Iran selbstverständlich sehr unberechenbar ist und natürlich ein theokratisches, absolutistisches Schreckensregime ausübt. Aber man hat eben gemeint, man wäre an einem Punkt, wo das gegenseitige Vertrauen jetzt unter Umständen wirklich greifen könnte und stabiler würde, das ist nunmehr vorbei. Und aber auch aus Schuld des Iran natürlich vorbei, wäre vielleicht besser gewesen. Aber ich bin nicht in der Situation, jemandem gute Ratschläge diesbezüglich zu geben, sich auf die amerikanischen Stützpunkte zu konzentrieren, als eben mehr oder weniger sehr wahllos auch zivile Einrichtungen in den Golf-Anliegerstaaten zu bekämpfen, Stichwort Dubai zum Beispiel.
Wie lange schätzen Sie, dass der Iran das von seiner, oder vielleicht anders jetzt gefragt, Sie haben vorher gesagt, dass der Iran nach dem 12-Tage-Krieg Israel, USA, seine Waffen wieder besorgt hat oder aufgefüllt hat. Woher kommen diese Waffen? Also wie geht es binnen weniger Monaten, dass man die Arsenale wieder auffüllt? Gibt es da Lieferanten? Gibt es da China? Gibt es da Russland? Wer beliefert den Iran? Also ich glaube nicht, dass sie selber die Produktion so hochgefahren haben, dass das binnen weniger Monate geht. Oder anders gefragt, haben die Amerikaner und Israelis ein bisschen übertrieben, indem sie gemeint haben, sie hätten ja eh alles zerstört und es würde keine Gefahr mehr vom Iran ausgehen, was sich ja jetzt erwiesen hat, dass das nicht der Fall ist.
Ja, übertrieben hat ganz sicherlich vor allem Donald Trump selbst, der gemeint hat, das gesamte iranische Atomprogramm ist vernichtet. Also dem war ganz sicherlich nicht so der Fall. Hier wurde maßlos übertrieben und Übertreibungen rächen sich in der Politik, jedenfalls in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik beinahe immer. Und das Ähnliches gilt offensichtlich auch für die anderen Waffensysteme, über die der Iran verfügt, damals verfügte und offenbar nach wie vor verfügt. Wenn wir von der Provenienz dieser Waffensysteme sprechen, dann sprechen wir einfach von Russland. Russland war ja ein strategischer Partner oder ist ein strategischer Partner des Iran immer gewesen. Man hat sich gegenseitig eben mit Technologie, aber auch Waffensystemen versorgt. Im Übrigen ein aus meiner Sicht sehr interessanter Aspekt, wie schon im Krieg Russlands gegen die Ukraine, tritt auch hier jetzt zutage, dass offensichtlich diese russischen Systeme, vor allem auch die schweren Fliegerabwehrsysteme und die dazugehörigen Radarsysteme, nicht in der Lage sind, komplexere und kompliziertere anfliegende Lenkwaffen jetzt zu zerstören und abzufangen. Die westliche Technologie scheint einfach der russischen erheblich überlegen zu sein, wie sich schon eben in der Ukraine auch immer wieder bewahrheitet hat, wenn man es also von den einfachen Drohnenschwärmen mal absieht. Und das ist natürlich für Russland perspektivisch ein Problem, weil die einzige wirkliche nennenswerte und qualitativ nämlich auch hochwertige Industrieproduktion Russlands ist eigentlich die Rüstungsindustrie als Sparte. Und wenn die keine Absatzmärkte mehr findet, dann wird es natürlich für Russland zusätzlich unangenehm, weil dann wird Indien und Pakistan zum Beispiel anderswo versorgen und nicht mehr in Russland. China natürlich steht bereits in der Tür. Und sehr wahrscheinlich ist es, dass China eben die hochwertigeren Waffensysteme als Russland anbieten kann und vermutlich auch wird als Ersatz.
Jetzt gibt es widersprüchliche Angaben zwischen Israel und den USA, wie lange dieser Krieg gehen kann oder muss. Trump hat gesagt, die Munition wird nicht ausgeben, sie werden den Job fertig machen. Er rechnet mit 4-5 Wochen. Die Israelis sagen, dass das viel früher geht. Was glauben Sie, wie lange dauert es, bis der Iran, die iranische Staatsmacht oder das Militär so geschwächt ist, dass man anfangen kann, von einem Erfolg zu sprechen?
Ja, die Frage des Erfolgs ist natürlich auch eine der Frage der Zielsetzungen. Und wir wissen ja, dass hier auch in den USA selbst sehr heftig diskutiert wird und kontroversiell diskutiert wird über die Zielsetzungen dieses Krieges. Eine erste vordergründige Zielsetzung könnte natürlich mal sein, den Iran mehr oder weniger wehrlos zu machen. Das heißt, die Streitkräfte des Iran, vor allem aber die revolutionären Garden, so weit zu dezimieren, dass sie also als strukturierte Organisation nicht mehr funktionsfähig sind. Das kann meiner Meinung nach relativ früher als 4-5 Wochen bewerkstelligt werden. Wir sehen jetzt bereits, dass der Iran eigentlich schon seine hochwertigsten Systeme ausspielt, wie vorher erwähnt, eben ballistische Raketen mit Mehrfachsprengköpfen. Davon wird er nicht über allzu viele verfügen, denke ich. Das heißt, es könnte schon zwischen 10 Tagen und 4 Wochen etwa durchaus der Fall sein, dass man sagen kann, ja, die revolutionären Garden bestehen zwar noch rudimentär, aber verfügen kaum mehr über nennenswerte und für die Allianz gefährliche Waffensysteme. Das ist das eine, das ist ein vordergründiges, es wäre eine vordergründige Zielsetzung sozusagen. Die Frage der weiteren Zielsetzung ist dann natürlich, wie weit will man gehen in der Bekämpfung der jener Anlagen und natürlich auch Einrichtungen insgesamt, Stichwort Bunker und ähnliches mehr, die eben der Anreicherung von Uran dienen. Will man das nunmehr sozusagen zu Ende bringen, was im Juni des Vorjahres begonnen wurde? Und wie kontrolliert man das überhaupt? Denn das normale routinemäßige Verfahren bei derartigen Luftangriffen ist ja eine Schadensaufnahme zu machen, wenn man die Möglichkeit hat, mit Satelliten oder möglicherweise auch fotografisch die Schäden dann aufzunehmen und zu entscheiden, bedarf es einer weiteren Bekämpfung des gleichen Zieles oder ist dieses Ziel ausgeschaltet und kann man ein neues Ziel bekämpfen? Das ist bei Bunkern natürlich relativ schwierig, vor allem wenn sie im Gebirge sind und das ist ja offenbar in Naftanz der Fall. Also eine schwierige Situation, das zu entscheiden. Das würde vermutlich länger dauern und möglicherweise sogar den Einsatz von bestimmten Spezialkräften am Boden voraussetzen. Nicht eine groß angelegte Bodenoffensive, aber Spezialkräfte, die eben zum Beispiel Informationen liefern können, ob diese Anlagen erfolgreich getroffen sind. Das wäre ja auch nach Aussage aus amerikanischen Quellen ein Ziel, eben eine atomare Bewaffnung des Iran nachhaltig soll heißen, für die absehbare Zukunft zu verhindern. Noch etwas anderes ist natürlich, wenn die Zielsetzung ist, einen Regimewechsel herbeizuführen. Das ist aus meiner Sicht nur dann möglich, wenn es im Iran selbst eine nennenswerte und strukturierte oppositionelle Gruppierung gäbe, die dann, wenn eben die militärischen oder paramilitärischen Fähigkeiten des Iran gegen Null zu gehen drohen, aus Sicht des Iran, sich erheben würden und versuchen würden, eben eine eigene Regierung zu installieren, eine Staatsführung zu installieren. Das könnte dann von außen auch durchaus unterstützt werden, wenn man im Sinne des Verhinderns von Gegenmaßnahmen des derzeitigen Regimes beziehungsweise dessen, was davon dann noch übrig ist. Solange es diese oppositionelle Gruppierung in dieser strukturierten Form nicht gibt, und ich sehe die im Moment noch nicht, wird ein Umsturz, ein Regimewechsel äußerst schwierig zu bewerkstelligen sein, sofern man keine Bodentruppen dort einsetzen will. Der Einsatz von Bodentruppen ist ein ganz anderes Unterfangen. Und selbst wenn jetzt wiederum ein bisschen großspurig, pardon, aus meiner Sicht, aus den USA Quellen eben zitiert werden, die meinen, ja, wir schließen den Einsatz von Bodentruppen nicht aus. Das muss man natürlich so sagen, klarerweise, um den Gegner im Unklaren zu lassen. Es gibt immer wieder Kriegsspiele, die auch den Einsatz von Bodentruppen simulieren und die werden teilweise zum Albtraum, auch aufgrund der topografischen Umstände des Iran.
Stichwort Afghanistan.
Zum Beispiel, natürlich ist klar, dass nach einer kompletten, mehr oder weniger eine Ausschaltung der militärischen Kräfte des Iran, sprich der Streitkräfte und der Revolutionären Garden, ein Einmarsch mit einer begrenzten Anzahl von Bodentruppen sehr wohl natürlich denkbar wäre. Aber das setzt eben, wie gesagt, diese Ausschaltung, diese weitestgehende Ausschaltung der Streitkräfte und der Revolutionsgarden voraus. Aber es gibt derzeit überhaupt keine Anzeichen dafür. Also die relativ geringen Kräfte der Marineinfanterie, die unter Umständen am einen oder anderen Landungsschiff stationiert sind, das in der Gegend ist, im Raum ist, die reichen für eine derartige Aufgabe sicherlich nicht. Hier sprechen wir bestenfalls von kleineren Brückenköpfen und Kommandounternehmen, im besten Fall, aber sicherlich nicht von einer Bodenoffensive zur Unterstützung von aufständischen bzw. reformorientierten Oppositionellen.
Denken Sie, dass das überhaupt inneramerikanisch durchgehen könnte, Bodentruppen zu schicken? Wir müssen immer vergallmeinen, dass Donald Trump ja als Friedenspräsident angetreten ist und jetzt ein Kriegspräsident ist. Der Krieg ist in den USA nicht sehr populär, wenn man mit den Leuten spricht. Also mehr als die Hälfte ist dagegen, vor allem seine Bewegung, die ja völlig dagegen war. Er widerspricht sich ja permanent in den letzten Jahren, was er macht und was er tut. Was wäre das Worst-Case-Szenario, was den USA passieren könnte?
Ja, Worst-Case-Szenario sehe ich zwei. Das eine ist, dass tatsächlich dann in einer Situation, wo man glaubt, die Streitkräfte, die militärischen Kräfte des Iran ausgeschaltet zu haben, man doch mit geringen Kräften, zum Beispiel der Marineinfanterie, eben vorgeht, indem man Brückenköpfe bildet, dort versucht, die Opposition zu unterstützen und das unter Umständen in einem Blutbad endet, weil dort im Iran irgendwelche Kräfte noch zurückgehalten wurden, um unmittelbar das Regime zu schützen, sozusagen, und die noch intakt wären. Das wäre natürlich, ist Spekulation, nicht spekulativ, das ist zu sagen ein bisschen, aber das wäre ein Worst-Case-Szenario. Ein weiteres Worst-Case-Szenario wäre, wenn nach einem anhaltenden Krieg, in dem sich der Iran in der Lage sieht, sich weiterhin zu wehren, sprich also die derzeitigen Operationen nicht so erfolgreich wären, wie sie eigentlich sein sollten, man sich doch entschlösse, unter Umständen eine Landoperation zu beginnen und hier so groß angelegte Bodenoffensiven vorplanen und vorbereiten würde. Das, glaube ich, kann Donald Trump sich nicht leisten. Dann verliert er die Midterms, aber gewaltig aus meiner Sicht, weil, wie Sie sagen, ja, der Krieg in den USA alles andere als populär ist und vor allem diese Kriegsführung jetzt ja schon dem Bild des Friedenspräsidenten Donald Trump klar widerspricht. Also ich glaube, das wäre für MAGA und die Bewegung ausgesprochen schlecht, die ja diesbezüglich auch gespalten ist und nicht nur ausschließlich hinter Donald Trump steht.
Welche Rolle würden Sie jetzt gegenwärtig China und Russland beimessen? Spielen die eine Rolle? Könnte es dann noch zu irgendwelchen Verwerfungen massiverer Art und Weise kommen? Aber China hat sich kaum gemeldet, Russland nur mit einem Statement des Präsidenten, der das als zynisch betrachtet hat, interessanterweise Khamenei zu töten. Welche Rolle spielt da Russland in diesem? Ist da diplomatisch etwas zu erwarten oder ist das völlig irrelevant?
Um zunächst vielleicht mal China anzusprechen. Natürlich ist China prinzipiell sehr wohl interessiert, dass dieses Regime im Iran bleibt. Einfach deswegen, um dort auch die Aufmerksamkeit der USA weiter zu binden. Jeder Raum, der die USA beschäftigt, ist China natürlich recht, weil damit Kräfte gebunden sind, die unter Umständen im Westpazifik dann fehlen könnten, sollte China dort eine aggressivere Rolle einnehmen wollen. Aber China ist nicht bereit, für den Iran zu kriegerischen Maßnahmen zu greifen, beziehungsweise zu wirklichen Störmaßnahmen, die also eine derartige Operation und die amerikanische Vorgehensweise wirklich störende Maßnahmen zu ergreifen. Das tut China nicht. China ist verbal und auch hinter den Kulissen natürlich stark tätig, um die Schäden zu minimieren. China ist aber realistisch genug, um natürlich zu wissen, dass der Iran chancenlos ist, gerade in der derzeitigen isolierten Situation. Und bei Russland ist es ganz klar so, natürlich gibt es kein Verteidigungsbündnis zwischen dem Iran und Russland, aber es gibt eine strategische Partnerschaft, die sehr wohl vertraglich vereinbart ist, die in der Vergangenheit eben dazu genutzt wurde, sich gegenseitig mit Technologie und Waffensystemen zu versorgen. Und klar ist, dass Russland derzeit absolut nicht in der Lage ist, irgendetwas konkret zugunsten des Iran zu unternehmen, weil natürlich die wesentlichen Kräfte Russlands in der Ukraine gebunden sind und nicht in der Lage sind, so schnell mehr oder weniger verlegt, umgepolt, wie auch immer zu werden, ohne die eigenen Einsätze in der Ukraine erheblich zu schwächen und den Ukrainern damit natürlich die Chance zu geben, unter Umständen die verloren gegangenen Räume sehr schnell wieder zurückzugewinnen. Anzeichen, dass es den Ukrainern ja wieder besser geht, gibt es ja, vor allem nach dem Ausfall von Starlink für die russischen Kräfte. Die Ukrainer beginnen ja wieder mit der Rückeroberung von Teilen des Territoriums. Also das würde sich beschleunigen und erheblich verschärfen aus russischer Sicht. Das heißt, Russland kann das gar nicht tun. Was Russland natürlich tun kann, ist die Frage, ob die Kanäle noch offen sind derzeit, über die Nachbarstaaten des Iran, den Iran zu versorgen mit Waffensystemen, die Revolutionsgarden und die Streitkräfte. Aber wie gesagt, auch diese Kanäle sind fraglich, ob die noch offen sind. Die verbalen Noten, die also Russland da jetzt an den Westen richtet, sind aus meiner persönlichen Sicht mittlerweile bereits als bizarr zu bezeichnen, weil man offenbar die USA und Israel einer Vorgehensweise beschuldigt, die man selber natürlich, deren man sich selber befleißigt in der Ukraine, nicht? Und das ist auch von der Weltöffentlichkeit mittlerweile, also auch für Lavrov, aber auch Putin, etwas, das nicht ganz unproblematisch ist, was die Verlässlichkeit und das Vertrauen anbelangt. Das Vertrauen, ein verlässlicher strategischer Partner zu sein, verliert Russland permanent, ja bereits beginnend klarerweise mit dem Abzug aus Syrien und natürlich mit Teilen auch aus Nordafrika, vor allem aber dann natürlich mit dem Verlust des wichtigsten Partners in der westlichen Hemisphäre, nämlich Venezuela, und jetzt natürlich auch mit dem Iran. Russland ist damit nach dem Iran auch weiterhin isoliert, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist auch ein Signal an die BRICS-Staaten, die so als wichtig immer dargestellt werden, obwohl sie eigentlich kein Bündnis sind, dass Russland eben sich als Führungsmacht von BRICS ganz offensichtlich nicht mehr eignet. Das heißt aber natürlich umgekehrt auch, dass man das hinter China tun wird und dass die Rolle Chinas immer wichtiger wird. Selbst wenn der Iran als, sagen wir, loser Verbündeter Chinas abhanden kommen sollte, wird China durch die Schwäche Russlands eigentlich immer stärker.
Ein Blick vielleicht noch nach Israel. Die Hisbollah im Libanon hat versucht, auch aktiv zu werden. Wie stark ist die Hisbollah noch? Bekommen die Israelis das relativ schnell in den Griff oder ist das noch eine relevante Gruppierung, die dem Land gefährlich werden kann?
Ich glaube, zunächst die gute Nachricht ist, ganz offensichtlich kann die Hamas überhaupt keine gefährlichen Aktionen mehr gegen Israel starten. Aus dem Gaza, ja. Das ist die gute Nachricht, aus dem Gazastreifen kommt überhaupt nichts derzeit und wird vermutlich auch nichts mehr kommen. Also hier hat Israel offensichtlich die Lage voll unter Kontrolle. Nicht ganz so ist es offensichtlich im Libanon mit der Hezbollah. Hier gibt es offensichtlich noch Reste. Man hat sich neu konstituiert nach der israelischen Operation, die ja die Hezbollah eben enthauptet hat und nicht nur die Führungsriege mehr oder weniger erfolgreich bekämpft hat, sondern eben auch große Teile der Waffenbestände der Hezbollah vernichtet hat. Ein Rest ist natürlich da und mit diesem geblieben und mit diesem Rest hat man Israel eben jetzt auch bekämpft. Nur wenn ich diese Informationen richtig verstanden habe, dann ist das mächtigste Instrument beziehungsweise sind die entscheidenden Systeme, die Israel schwer getroffen haben in den letzten Tagen, von iranischer Seite gekommen und nicht von der Hezbollah. Unbeschadet dessen unternimmt Israel jetzt auch eine Operation, die mehr oder weniger die Grenzsicherung der libanesischen Südgrenze darstellen und verstärken soll. Israel marschiert zwar nicht ein im Libanon, aber offenbar wird das als ausreichend erachtet, eben mehr oder weniger dort die Grenzen zu sichern, damit dafür gesorgt ist, dass einerseits nicht die im Norden Israels gelegenen Siedlungen aus dem Libanon heraus infanteristisch angegriffen werden können durch die Hezbollah, denn das dürfte eine Gefahr darstellen im Gegensatz zum Beschuss mit weitreichenderen Systemen, weil ich glaube, das hat Israel ganz gut im Griff.
Letzte Frage, wir sind schon sehr weit in der Zeit. Wie ist Ihre persönliche Prognose, wenn man überhaupt Prognosen abgeben kann für die nächsten Wochen? Wie glauben Sie, wird dieser Konflikt ausgehen?
Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen nach wie vor ähnliche Operationen aus der Luft und von See aus sehen, wie es derzeit der Fall ist. Eben bis zu einem Punkt, wo dann die Frage ist, bricht jetzt der systematische iranische Widerstand zusammen oder nicht? Wenn das der Fall ist, dann werden neue Entscheidungen zu treffen sein, unter Umständen auch. Es wird sich im Iran, denke ich, doch jetzt auch einiges bewegen. Je schwächer der Druck der Revolutionsgarden und der diversen anderen Unterdrückungsinstrumente des Regimes werden, da steht zu hoffen, dass dem so ist, desto stärker könnten unter Umständen oppositionelle Gruppierungen sich wieder strukturieren. Und abhängig von diesen Entwicklungen werden dann weitere Entscheidungen von Israel und den USA getroffen werden. Ich glaube aber schon, dass auch das Atomprogramm des Iran noch erheblich bekämpft werden wird. Aber wie gesagt, die Streitkräfte, die militärischen Fähigkeiten des Regimes selbst, zuvorderst die Revolutionsgarden und die weitreichenden Wirkungsmittel, das muss zunächst bekämpft werden und das werden wir die nächsten und ausgeschaltet werden. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen.
Dann sage ich herzlichen Dank für das Gespräch und wir werden uns sicher die nächsten Wochen vielleicht nochmal hören.
Sehr gerne, freue mich darauf.
Dankeschön.
Gerne.
MENAWATCH, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.